Ich bedanke mich sehr herzlich, lieber Klaus Peers, für die Einladung zu dieser Tagung. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, und natürlich auch bei der Eva Horn ganz herzlich für die Einladung, und habe jetzt die Gelegenheit, auch ein bisschen im Austausch und Anschluss an den schönen Vortrag von Annette Zinsmeister über Mauern zu Ihnen sprechen. Bevor ich das tue und den Dank nochmal unterstreiche, muss ich eine winzige Korrektur anbringen, zumal in Gegenwart von Helmut Mayr, der um dieses Buch lange gerungen hat. Tiere, Menschen, Maschinen ist noch nicht erschienen. Und sofern es mir gelingt, wird es irgendwann erscheinen, sofern ich dann alles Nötige über Tiere schon gesagt sein sollte, was natürlich auch passieren kann und mir mehrfach in meinem Leben auch schon passiert ist. Das ist leider so. Damit zum Thema Wiederkehr der Mauern. Skizzen, und es sind wirklich nur ganz kleine Skizzen, die ich auch zeitlich nicht allzu lang ausdehnen werde, über dieses Thema, zu dem Sie jetzt schon eine sehr schöne Einführung von Frau Zinsmeister gehört haben. Man kann sagen, dass die Geschichte der Abwehr, und das ist der Punkt, mit dem ich einsetze, noch ein bisschen vor dir, liebe Annette Zinsmeister, dass der Punkt der Abwehr mit den Steinen was zu tun haben könnte. Ganz sicher ist das nicht, denn bekanntlich sind Spekulationen über die Vorgeschichte meistens schwierig, wenn nicht gar müßig. In der Tat haben aber Leute, die sich damit intensiv beschäftigt haben, wie Paul Alsberg und der auf ihn sich berufende Dieter Claessens in seinem Buch über das Konkrete und das Abstrakte, eine solche Spekulation genährt. Alsberg hatte ja in den 20er Jahren schon diese These entwickelt vom Körperausschaltungsprinzip. Das heißt, hatte die Idee entwickelt, dass die menschliche Hominisation erfolgreich verlaufen sei, weil man irgendwann unter diesen sozusagen latenten Fluchtwesen auf die Idee gekommen sei, dass das Fliehen sich auch in eine Art von Umkehrung treiben ließe, die dann Abwehr heißt, man bringt die anderen dazu, zu fliehen oder jedenfalls nicht näher zu kommen. Und tatsächlich hat Alsberg dann ein Beispiel gewählt, das Claessens auch gern zitiert hat. Man stelle sich vor, man ist als Fluchtwesen wieder einmal am Laufen und dabei kommt man an einen Geröllhang. Man läuft diesen Geröllhang hoch, tritt dabei Steine ab und stellt verblüfft fest, dass diese Steine, die sich rasch zu kleineren Lawinen akkumulieren können, den Angreifer daran hindern, einem weiter nachzusetzen. Nächster Gedankenschritt, man kann das aktiv produzieren, man kann Steine werfen. Das war so die Idee, dass der Mensch nicht, so wie Kubrick sich das vorgestellt haben und die etwas blutrünstigeren Theoretiker der Hominisation, wo man die Knochen als Waffen entdeckt, sondern dass der Mensch als werfendes Wesen sozusagen in die Geschichte eintritt. Und was hat er geworfen? Steine. Das aber nur als ein winziges Präludium zu dem Thema einer Skizze oder einiger Skizzen zur Kulturgeschichte der Mauern und der Steine. Was ich jetzt nicht wiederholen muss, ist, was Annette Zinsmeister schon erzählt hat, nämlich, dass die Geschichte der Stadt untrennbar verbunden ist mit der Errichtung von Stadtmauern. Das kann man den Ausgrabungen entnehmen, das kann man aber natürlich auch den Mythen entnehmen. Große Kulturheroen wie Gilgamesch und sehr viel später dann auch Romulus werden immer gerühmt ihrer Leistung, eine Stadtmauer, eine möglichst imposante, uneinnehmbare Stadtmauer aufgeschichtet und errichtet zu haben. Wir lesen das heute in der Regel als sozusagen eine Leistung, die mit Blick auf Abwehr von Feinden, wobei die raublüsternden Nomaden immer gute Kandidaten sind, für solche Feinde gedacht werden kann. So ist uns ja allen die berühmte Passage von dem Zorn, den herumziehende Viehhirten, Nomaden auf die Stadt Jericho empfunden haben müssen mit ihren großen Mauern und Schätzen dahinter. Und die sind ja dann bekanntlich 7-mal um diese Stadt rumgewandert und haben Posaunen oder besser gesagt wahrscheinlich diese Hörner geblasen und daraufhin seien diese Mauern eingestürzt. Ich habe mich mit dieser Geschichte immer gern beschäftigt, weil sie mir so symptomatisch fehlgelesen erschien. Ich habe mich immer gefragt, wie bringt man als Nomade Mauern zum Einstürzen, indem man bläst, also einfach in ein Horn bläst. Die Antwort, ich gebe zu, das ist ein bisschen sozusagen heretisch, die Antwort könnte ganz einfach sein, man hat Städte ja überhaupt in der langen Geschichte der Kriege gegen Städte erstens viel seltener eingenommen, als man glauben will. Meistens sind die Heere vor der Stadt verhungert, sofern die Vorratshaltung funktioniert hatte. Abgesehen davon hatte man immer auch ein großes Nachschubproblem. Schon im Trojanischen Krieg steht, in der Geschichte des Trojanischen Kriegs steht unauffällig ziemlich zu Beginn, dass die Griechen, nachdem sie da endlich mal angekommen waren, zuerst mal Felder angelegt haben, um halt Ackerbau treiben zu können. Man muss die Truppen schließlich versorgen. Und erst recht dann, wenn man sich auf jahrzehntelange oder jahrelange Belagerung einstellt. Troja fällt bekanntlich durch eine List und ich habe immer den Verdacht gehabt, bei Jericho war es nicht anders. Es gab jemand in der Stadt, man überwindet die Stadt immer am leichtesten, wenn die Tore unauffällig geöffnet werden, wenn Verrat im Spiel ist, der die Abwehrstrategie der Mauern unterläuft. Und was gibt es nun wiederum Besseres, um sozusagen einen potenziellen Verbündeten oder Verräter auf der anderen Seite der Stadtmauern zu signalisieren, dass man da ist und bereit, die Mauern zum Einstürzen zu springen, sprich in die Stadt einzudringen und die Städte zu rauben. Man muss irgendeine Art von akustischem Signal produzieren. Das haben die Israeliten vielleicht so getan. Warum rede ich länger von Jericho? Weil ich eigentlich noch auf eine Pointe hinaus will, die spannend ergänzt, was du vorhin schon erzählt hast. Die Mauern von Jericho kennt man nämlich halbwegs. Sie sind in den 60er Jahren von Kathleen Kenyon in ihrem großen Jericho-Ausgrabungsprojekt, das in mehreren Bänden auch dokumentiert wurde, in erheblichen Stücken zutage gefördert worden, sind tatsächlich recht imposante Mauern. Es gibt einige Stellen dort, vor allem wo die Türme sitzen, wo das bis zu 10 mal 8 Meter geht. Also die Türme haben einen Durchmesser von 9 Metern. Das sind wirklich riesige Kolosse. Man kann sich, wenn man diese Mauern sieht, noch schlechter vorstellen, dass die nur durch Posaunen eingestürzt sein sollen. Diese Mauern sind interessant, sie reichen nämlich mauerngeschichtlich noch vor die Zeit zurück, wo man im Allgemeinen die großen Wehranlagen datiert, nämlich so um 5000, altorientalische Geschichte, 5500 vor Christus, so ungefähr bis 7000 oder sogar 8000 vor Christus. Und ihr Sinn im Fall von Jericho ist ein bisschen umstritten. Und das erlaubt mir nun einen kleinen Anschluss an das, was Frau Brands umweltgeschichtlich zum Krieg erzählt hat und zum Einbeziehen der Natur in die Umwelt. Es gibt eine schöne Diskussion, die man nun gerade nicht am Jericho führen musste und führen konnte, aber an einer vergleichbaren Stadt im jordanischen Raum, nämlich an Beitia. Das hat man auch ausgegraben. Die Stadt von Beitia wird ungefähr auch auf 7000, und jedenfalls ihre Mauer, auf 7000 vor Christus geschätzt. Gehört also auch zu den ganz alten Städten. Und diese Mauer, da hat man auch Reste gefunden, die über einen Meter hoch sind und also jedenfalls eine relevante Mauer, hat man nie als Festungsanlage angesehen. Also da ging man nie davon aus, dass das Mauern gegen Feinde waren. Und zwar aus einem extrem einfachen, aber zwingenden Grund. Die Mauer von Beitia hat eine Außentreppe, also die hat eine Treppe an der Außenseite der Mauern. Wäre die also sozusagen gegen plündernde Nomaden errichtet worden, wäre das ziemlich doof gewesen, weil die hätten dann sozusagen einfach nur die Stiege raufklettern müssen und wären schon in der Stadt gewesen. Was war aber dann der Sinn dieser Mauer? Gab eine Theorie von Kirkbride, dass diese frühen Städte auf Wanderdünen errichtet wurden, wie sie auch dort heute noch sind, und dass die Mauern gebaut wurden, um die Düne, auf der die Stadt stand, künstlich zu stützen, damit sie nicht sozusagen mit der Düne weiter wandert. Das ist umstritten und wird heute auch nicht mehr so ganz geglaubt. Es gibt aber inzwischen konkurrierende andere Deutungen, die etwas einleuchtender, rationaler sind und uns vielleicht für die Auseinandersetzung mit dem, was Mauern leisten, einen Akzent hinzugewinnen hilft. Beitia ist nämlich auf dem Schwemmkegel eines großen Wadis errichtet. Und heute ist das so, dass die in der Regenzeit niederstürzenden Regenfälle in Wolkenbrüche in diesen Gegenden hauptsächlich Schuttmassen in Bewegung setzen. Doch um 7000 vor Christus war das Klima in dieser Gegend noch sehr anders. Damals unterlag das Land noch nicht der Verkarstung und der daraus resultierenden Erosion, die zu der heutigen Unfruchtbarkeit des Landes geführt hat, sondern in dieser damals noch regen- und vegetationsreichen Zeit schwemmte das Wadi jedes Jahr neuen Schlamm in die Ebene. Und dieser Schlamm war nun beides, und das macht die Mauer so interessant. Er war einerseits natürlich bedrohlich, können Sie sich ja vorstellen, also wenn da Schlammlawinen kommen, ist das für Städte natürlich eine eminente Gefährdung. Und andererseits war er höchst sinnvoll und erwünscht, weil er nämlich das fruchtbare und dann bebaubare Land, ähnlich wie bei den Nilüberschwemmungen, direkt vor die Stadttore gebracht hat. Deshalb also war Bethia günstig angelegt und deshalb brauchte es eine Mauer und die Außentreppe, die hat sozusagen nur nachher den Abstieg in den sozusagen zum fruchtbaren Boden erleichtert und hatte mit Feinden womöglich nichts zu tun. Also eine Mauer, die nicht nur der Abwehr, sondern sozusagen man könnte sagen auch dem Austausch diente. Sie war angelegt oder wurde angelegt, damit man sich genau dort niederlassen konnte, wo man das regelmäßig im Jahr bekam, was man dringend brauchte, nämlich fruchtbares und bebaubares Land. Wenn wir nun sozusagen umdenken und die Mauern unter diesem Gesichtspunkt, es gibt natürlich jetzt auch Spekulationen, dass die Mauer von Jericho möglicherweise, weil Jericho auch auf einem solchen Schwemmkegel gelegen war, ähnlichen Zwecken gedient hat. Wenn also die Mauern ursprünglich diesen Doppelsinn hatten, dann können wir sie nicht mehr nur rein als Abwehrsysteme interpretieren, sondern dann haben sie schon was zu tun mit jener älteren Funktionsordnung der Stadt, die Annette ohnehin auch schon vorgestellt hat und die ich jetzt nur noch kurz anzitieren muss, also dieses Kooperationsverhältnis zwischen Ackerbau, Viehhaltung auf der einen Seite und dem Versprechen des Schutzes, beziehungsweise natürlich auch der Wasserversorgung und bestimmter zentraler Organisationsleistungen von Seiten der Stadt. Von daher wäre eine Idee in Bezug auf diese Geschichte der Mauern, die ich gerne in diesen paar Skizzen vorschlagen würde, die Mauern immer schon mit dem Prinzip der Kanäle zusammenzudenken, denn tatsächlich waren die großen Kulturheroen dann in der Regel nicht nur diejenigen, die die Mauern gebaut haben, sondern die auch Kanalsysteme und Bewässerungssysteme errichtet haben. Was nun gerade bei Bethia oder Jericho nicht so, also etwas komplizierter war, aber bei den späteren Städten, altorientalischen Reich beziehungsweise dann bei den alten Ägyptern zentral war, weil die Städte sozusagen in der Nähe der Flüsse lagen, die Äcker, die die Stadt umgeben haben, von daher ein auf die Organisation von Bewässerungssystemen angewiesen waren. Also die Kulturhelden waren dann beides, die Gründer und Stifter der Mauern, aber auch die Gründer und Stifter der Kanäle. Und dieses Verhältnis von Mauer und Austausch charakterisiert nicht nur, wie ich finde, überzeugend, diese alte Idee oder alte Funktionsordnung der Stadt, sondern auch das, was dann später vielleicht auch die Form ihrer Überwindung war. Eine winzige Anmerkung noch am Rand. Wir finden insbesondere, und das hat man, glaube ich, an einem deiner Bilder auch gesehen, im altorientalischen Bereich schon gelegentlich sowas wie Doppelmauern. Das ist dann vor allem etwas, was in China sehr häufig auftritt und was sozusagen Abwehrmauern immer gekennzeichnet hat. Das hat nun nichts mit der These des zum Verhältnis von Abwehr und Austausch zu tun, sondern ist eher eine allgemeine Beobachtung, als hätte man die Inklusivität und Exklusivität von Mauern zugleich festhalten wollen mit der Doppelmauer. Auch die Berliner Mauer nebenbei bemerkt, war eine Doppelmauer. Also erst eine Mauer, dann was dazwischen und dann nochmal eine Mauer. Als wollte man das, was inkludiert und Schutz gewährt und das, was abwehrt und exkludiert, nicht in eins fallen lassen. Oder poetischer formuliert könnte man sagen, das wollte man mit dem Feind nicht einmal die Mauer teilen. Also man hat sozusagen seine eigene Mauer zum Schutz und dann hat man die Mauer, gegen die der Feind anrennt. Und dieses Doppelmauernsystem ist natürlich sehr schön, weil es gleichzeitig natürlich das ins Leben ruft, was es so vorher eben immer oder gar nicht gegeben hat, nämlich das Niemandsland. Der eiserne Vorhang, die ganzen Lagen des eisernen Vorhangs waren immer so konstruiert, dass es dann eben dieses Niemandsland dazwischen gab. Also keine Grenzen, an denen man sich berühren konnte. Um aber nun gleich in der Geschichte ein Stück weiter voranzuschreiten, würde ich gern von einem bestimmten kleinen Aspekt, immer noch im ersten Kapitel dieser Skizzen zu den Stadtmauern, erzählen, wo ich zum Himmel gebetet habe, dass du es in deinem Vortrag nicht erwähnst und Gott sei Dank ist es das Gebet erhört worden. Ich wollte gern darüber reden, wann und wie dieses Prinzip der Abwehr und des Austauschs vielleicht das erste Mal mobilisiert und in Frage gestellt worden ist. Im Prinzip kann man sich sowohl die Funktionsordnung wunderbar vorstellen, man kann auch das wechselseitige Vertragsverhältnis sich gut vorstellen. Man kann sich gut vorstellen, wie bestimmte Formen des vor allem nahen Handels da funktioniert haben könnten und so weiter und so fort. Ab wann geht das sozusagen in, ja, man kann nicht sagen in die Brüche, ab wann wird das relativiert? Dazu habe ich eine These, die mich seit einer Reihe von Jahren schon immer wieder fasziniert und beschäftigt hat, die ich der Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides entnehme, aber die dem Sinn auch in jeder anderen griechischen Geschichte nachgelesen werden kann. Sie betrifft einen Streit, der innerhalb von Griechenland, klassisches System von Stadtkulturen, die häufig miteinander konkurrieren, alle ihre Mauern haben, auf diese Art und Weise gegeneinander kämpfen und eben diese eine Geschichte einer großen Stadtbelagerung als Grundmythos in Form der Ilias einander erzählen, beziehungsweise für dich, Kittler, heute nicht da, auch dann aufgeschrieben haben. Was passiert in der Auseinandersetzung mit einem Großreich, das im Prinzip auch noch so ähnlich organisiert ist? Man wird zunehmend, die Städte sind reicher, zunehmend attraktiver für die Perser. Es kommt zu diesem ersten Anlauf in den Perserkriegen zur Schlacht bei Marathon. All das wissen Sie und muss nur kurz anziehen, zu diesem eher glücklichen Sieg der Griechen. Was machen Sie dann? Logischerweise, Sie bereiten sich darauf vor, dass der Rachefeldzug jetzt erst so richtig droht. Das heißt, die Niederlage bei Marathon war in der Tat aus vielen militärgeschichtlich eruierbaren Gründen überraschend für die Perser, glücklich für die Griechen. Aber jetzt ist klar, jetzt werden die sozusagen ihre Massen verdoppeln und sie werden ihren Einsatz verdoppeln, um dieses störrische Volk niederzuringen. Und da gibt es einen großen strategischen Streit. Und dieser strategische Streit tobt zwischen dem Aristides und dem Themistokles. Und Aristides, der sozusagen die klassische Kriegsführung empfiehlt, nämlich man hat die Stadt, man befestigt sie weiter und dann hat man Landheere und mit denen versucht man den Feind sozusagen in die Enge zu treiben oder daran zu hindern, die Stadt überhaupt niederzurennen und so weiter und so fort. Und Themistokles sagt, nein, das machen wir nicht. Wir sozusagen verlagern vom Material des Steins auf das Material des Holzes. Wir holzen ganz Attika ab, bauen Treeren und gehen davon aus, dass Städte immer leben, solange sie nur genug Schiffe haben, um sich im Zweifelsfall aufs Wasser begeben zu können. Das ist sozusagen die große Strategie, Landkrieg versus Seekrieg. Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Aristides verliert in einem Ostrakismus, in einem Scherbengericht und muss mal 10 Jahre in die Verbannung gehen. Themistokles hat sich durchgesetzt und hat dann mit vielen Listen, aber tatsächlich unter Preisgabe der Stadt Athen, die Xerxes ja dann leer vorfand und niedergebrannt hat, die Perser in die Katastrophale in der Bucht von Salamis gelotst, angeblich auch noch über einen geheimen Boten, der also von Themistokles ausgeschickt, dem Xerxes gesagt hat, die sind da alle in dieser Bucht, worauf der sozusagen ohnehin schon zornentbrannt eine leere Stadt vorgefunden zu haben, die ganze Flotte dahin manövriert und feststellt, da gibt es Sandbänke, da ist das Wasser niedrig, da sind diese behäbigen Kriegsschiffe der Perser nicht wirklich manövrierfähig, während die kleinen Treeren sie halt im Laufe einer berühmt gewordenen Seeschlacht dann alle gemacht haben. Soweit diese Geschichte. Die Grundidee des Themistokles, wir wechseln vom Stein auf Holz und wir sozusagen setzen nicht auf Mauern, sondern auf Schiffe, das ist die Idee der Mobilisierung der Stadt. Und so wurde sie sozusagen auch in Athen diskutiert. Themistokles ist nach dem überragenden Persersieg dann, wie Sie auch wahrscheinlich wissen, in Ungnade gefallen, auch seinerseits, hat dann das getan, was man nicht mehr so lauthals erzählt, wenn man spätere Helden sagen über Themistokles, er ist mich zu den Persern übergelaufen und dort dann auch im Exil 459 vor Christus gestorben. 460, also noch ein Jahr vor seinem Tod, haben die Athener dann aber auf der Basis seiner Idee jene großen Vorbereitungen getroffen, die dann im Peloponnesischen Krieg, und deshalb erzählt Thukydides auch so ausführlich, eine große Rolle gespielt haben. Sie haben nämlich die lange Mauer gebaut. Die lange Mauer vom Zentrum der Stadt und der Stadtmauer bis zum Piräus nach unten. Und sie haben diese lange Mauer gebaut, weil sie gesagt haben, das ist unsere alte Strategie. Im Zweifelsfall siegt Athen auf Schiffen. Und damit wir noch schneller und geschützter auf die Schiffe kommen, müssen wir eine Stadtmauer bauen, die den Hafen mit der Stadt durch die Mauer verbindet. Und die schöne Geschichte, die hier noch nebenbei erzählt wird, auch was mit Erinnern und Vergessen zu tun hat, ist, dass Thukydides darauf hinweist, dass die Athener nicht genug Steine hatten, um diese Mauer zu bauen. Was nebenbei gesagt so ein hochinteressantes Problem in Bezug auf die Steine ist, wo nimmt man das Zeug her? Ne? Steine und Baumaterial zu haben und nicht sozusagen über komplizierte Transportwege an den Ort des Mauerbaus schaffen, das ist sozusagen eine logistisch nicht unkomplizierte Fragestellung. Wie haben es die Athener gemacht? Da steht was Unglaubliches bei Thukydides drinnen. Sie haben alle Denkmäler und Statuen, die sie für überflüssig achteten, also vermutlich in die Mauer hineingestopft. Das heißt, sie haben sozusagen diese halbe alle Steinvorräte der Stadt, die es noch zusätzlich gab, nicht das Holz wie in Sarajevo verheizt, sondern also Götterstatuen, die vielleicht nicht ganz so entscheidend waren und irgendwelche Erinnerungen, Grabsteine steht da drin, die haben Grabsteine in die Mauer geschlichtet, weil ihnen das Material ausging. Und das finde ich deshalb so schön und spannend, weil da sichtbar wird, dass er wirklich eine politische Entscheidung, bei der ein ganz bestimmtes Prinzip von Stadt, die sozusagen in Stein gegossen war, aufgegeben wird. Wenn die Stadt mobil ist und im Zweifelsfall auf dem Holz der Triern überleben und siegen will, dann kann man auch sozusagen das, was Immobilie ist normalerweise, nämlich ortsfestes Erinnerungszentrum wie eine Statue oder ein Stück Tempel oder ein Grabstein zum Bau von Mauern verwenden. Ich weiß nicht, ob man das heute noch untersuchen und nachweisen kann. Ich weiß auch nicht, wie viel von dieser langen Mauer heute noch steht. Weiß das die Architektin oder jemand anderer hier. Der Hinweis bei Thukydides selbst klingt glaubhaft und ist außerordentlich spannend. Was sich in diesen ganzen strategischen Maßnahmen vorbereitet, und damit springe ich rasch ins zweite Kapitel dieser Skizzen, ist die Konzeption von Reichen, von Imperien im Unterschied zu Städten. Man darf sich da keinen Illusionen hingeben. Die altorientalischen Reiche oder die Perserreich oder das Perserreich, das waren noch nicht Imperien in jenem sozusagen dramatischen Sinn, wie es dann das Imperium Romanum und alle seine Nachfolger versucht und geschafft haben, und zwar aus dem schlichten Grund, das waren im Prinzip noch erweiterte Stadtherrschaften. Man hatte also Stadt oder Städte, die sich in einem Städtebund zusammengeschlossen haben, die halt eine größere Menge von Territorium und Land dann dazu zwingen konnten, ihnen Abgaben zu leisten, die halt dazu gebracht werden konnten, das, was sie angebaut oder gezüchtet haben, in der Stadt zu verkaufen oder in Städten zu verkaufen und so weiter. Das heißt, das waren noch nicht Reiche in jenem dramatischen Sinn, den der Titel Imperium ja ausdrückt, die durch Kommunikation und Organisation organisiert haben. Also noch nicht gerade Reiche, die wirklich schon so funktioniert haben, wie Harold Innes sie beschreibt, wenn er von Empire and Communication, das heißt also dieser kommunikativen Organisation des Reichs jenseits der Stadt spricht. Das fängt aber bei diesen Operationen des Themistokles eigentlich an. Bei dieser Idee, dass man sozusagen die Strategie, die Abwehrstrategie verlagert von den Steinen aufs Holz und von der Stadt auf das Schiff, um in dieser Mobilität und in dieser neuen Organisationsform eben ein Reich zu begründen. Zunächst scheitern die Griechen ja damit, das ist ja sozusagen klar und bekannt. Die Geschichte des Peloponnesischen Kriegs ist natürlich die tragische Geschichte von nicht nur vielen Missverständnissen, einem scheiternden Frieden, der mit großem Aufwand und dann wieder fest installierten Statuen befestigt werden sollen, sondern auch die Geschichte natürlich eines langwierigen und sozusagen traurigen Bürgerkriegs, der die Griechen in gewisser Hinsicht auch aus der politischen Weltgeschichte wieder rauskatapultiert hat. Die Organisation des Reichs, so wie es dann im Imperium Romanum betrieben wurde, mithilfe von Informationstechnologie, Straßenbau und Postwesen und so weiter und so fort, das ist Ihnen alles bekannt, Signalkommunikation und dergleichen, die hat dann etwas ermöglicht, was man vielleicht in der Geschichte der Mauern als eine der ersten wirklich bedeutenden Reichsmauern beschreiben kann. Vorher gibt es ja Städte nur als Stadtmauern, im Wesentlichen als Stadtmauern. Und dann gibt es auch als Reichsmauern, nicht mit jenem gewaltigen Aufwand, den man vielleicht für die Stadtmauern noch von der alten Städte in Anschlag bringen muss, mit weniger Aufwand, aber dafür viel größere Strecken. Und da sieht man auch, dass dieser Typus von Reichsmauer, also im Falle der Römer, der Limes, der die ganzen nördlichen Gebiete abgegrenzt hat vom Reich, zwar nicht jetzt sozusagen auf so viel Verwendung von Steinen, viele Streckenstücke des Limes waren Wälle, Gräben, Palisaden und nicht unbedingt Steinbauten, obwohl man so genau nicht weiß, weil angeblich noch 1780 die Klage in Deutschland ergeht, dass vom Limes bald überhaupt nichts mehr stehen wird, weil sich die Leute für ihre Bauunternehmungen dort das Baumaterial organisieren, das heißt also Steine abholen kommen. Zu diesem Thema vielleicht nachher nochmal ganz kurz. Immerhin gab es bestimmte Teile des Limes, die auch durch Mauern verstärkt wurden. 900 Wachtürme, 120 größere und kleinere Truppenlager. Und diese Mauer wiederum, diese Reichsmauer, ist einerseits natürlich klarerweise eine Abwehrmauer, andererseits auch ein Informationssystem, und das macht es so interessant. Von den Wachtürmern aus, das waren sozusagen die Signaloperatoren, da wurden dann mit Feuer oder, über, wenn sie noch näher aneinander lagen, mit direkter Sichtverbindung Kommunikationen und Informationen ausgetauscht. In gewisser Hinsicht hatte also der Limes auch und vor allem nicht nur die Funktion der Abwehr, sondern die Funktion der Fernmeldeeinrichtung, über die mit Hilfe von Licht oder eben auch Hornsignalen, wie seinerzeit in Jericho, Nachrichten über Barbareinfälle an einer bestimmten Stelle an die anderen Lager geschickt werden konnte. Ein paar hundert Kilometer weiter weg, sodass man relativ flexibel darauf reagieren konnte. Das heißt, es war ein ganz anderer Typus von Grenze schon als der, den wir mit den großen Mauergeschichten verbindet. Da habe ich dieses schöne Zitat des bayerischen Chronisten aus dem Jahr 1780, der vermerkt, die dortige Mauer, also im Bayerischen, sei auf weite Strecken noch deutlich zu sehen, doch holten sich die Anwohner, Zitat, fuderweise Steine von da. Also die haben das richtig abgeschleppt. Was übrigens, und das auch nur nebenher erwähnt, eine sehr schöne Geschichte ist, die man wiederum mit Bezug auf die Umweltgeschichte nachlesen kann in den Büchern von Vito Fumagalli, der sehr schön beschreibt, wie die christliche Mission eben auf zusammengebrochene Stadtstrukturen, vor allem im Nordbereich des ehemaligen Imperiums, stößt und vertikal argumentiert, man muss hier unbedingt eine Kirche bauen, weil hier ganz bestimmt Märtyrer liegen, kann gar nicht anders sein. Und von daher das Blut der Märtyrer geradezu gebietet, hier ein neues Heiligtum zu errichten. Aber, und das vermerkt Fumagalli mehr oder weniger in Klammern, der naheliegendere Grund war wahrscheinlich, auch hier war das Baumaterial eben schon da. Man musste die Steine sozusagen nicht erst mühsam heranschaffen, sondern sie waren schon zur Verfügung. Das ist im Übrigen ein hochinteressantes Problem, diese Frage, wie kommt man an die Steine? Gibt bei manchen Burgen ziemlich genaue Berechnungen darüber, wie das Verhältnis der Grabenkubatur zur Burg, also zu den verwendeten Steinen für den Burgbau ist. Ne? Und da gibt es manchmal so hohe und so deutliche Entsprechungen, dass man sagen kann, das System des Burggrabens hat sich wie von selbst dadurch ergeben, dass sie vor Ort die Steine geholt haben, die sie für den Aufbau der Burg brauchten, und folglich automatisch, je höher die Burg wuchs, desto tiefer wurde der Graben. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr schönes, simples, sozusagen kulturmaterialistische Erklärung dafür, warum sich bestimmte Funktionsordnungen bei Burgen so und nicht anders herausgebildet haben. Ganz kurz noch ein kleiner Hinweis auf die zweite bedeutende Reichsmauer, die einem normalerweise ja auch zuerst einfällt, bevor man an den Limes denkt, nämlich die chinesische Mauer. Sie ist erstens eben doch jünger, deutlich jünger als der Limes. Gibt zwar Anfänge des Mauerbaus in China, die schon ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückreichen und mit dieser berühmten Zeit der kämpfenden und streitenden Reiche in Zusammenhang stehen. Das waren aber im Wesentlichen einzelne Lehmmauern, die zur besseren Haltbarkeit noch mit Stroh- und Reisigschichten vermischt wurden und keine sozusagen echten Steinmauern. Während erst deutlich später, zu einer Zeit, in der der Limes schon in Betrieb war, Schutzwälle errichtet wurden, die das chinesische Kaiserreich dann nach der Expansion über den Gelben Fluss gegen die Völker aus dem Norden schützen sollten. Und da kam man dann auf die Idee, dass man die alten und schon vorhandenen Mauerreste verwenden kann, um die Mauer nicht mehr in den Tälern, sondern unterhalb der Kammlinie der Gebirge an den Nordabhängen zu errichten. Das Problem mit dem Gebirge war wiederum ein materialtechnisches. Man hatte sozusagen an den Gebirgshängen keinen Lehm zur Verfügung. Deshalb musste man die Natursteine hier eher schichten. Seit der Zeit ist dann die Mauer immer wieder um- und ausgebaut worden, aber ihre wirklich sozusagen große und heutige gültige Form hat sie erst im 15. Jahrhundert erhalten, in der Zeit der Ming-Dynastie, wo es vor allem auch gegen den Schutz vor den Mongolen ging und um die genauere und bessere Überwachung des Handels. Auch die chinesische Mauer hatte eine Funktion, die mit dem Handel und natürlich auch aufgrund des Systems der Wachtürme mit Signalkommunikation in Zusammenhang steht. Die chinesische Mauer, die eben im 15. Jahrhundert dann ihre endgültige Form erhalten hatte, besteht aus Mauern, die gelegentlich 4 bis 8 Meter an der Basis und 10 Meter auf der Krone umfassen, sowie eine Höhe von 6 bis 9 Metern erreichen. Im Abstand von einigen 100 Metern wurden ungefähr immer 12 Meter hohe Wachtürme errichtet, die eben als Waffenlager und Signaltürme dienten. Man rechnet, dass es insgesamt bis zu 25.000 solcher Türme gibt, die in die Mauer integriert waren, und dass 15.000 weitere Signaltürme die Kommunikation mit der Hauptstadt sicherten. Also das Mauersystem, das Reichsmauersystem, ist ganz anders als das Abwehraustauschsystem bei der Stadtmauer. Eben hier ein Abwehraustauschsystem, das was mit Signalkommunikation zu tun hat. Kürzlich gab es das auch nur in Parenthese und am Rand vermerkt, eine unglaublich lustige Streiterei darum, ob man die chinesische Mauer aus dem Weltraum sieht oder nicht. Und da kam ja ein Astronaut zurück und hat berichtet, ich habe jetzt den Namen vergessen, glaubhaft berichtet, das waren Chinesen, man sieht sie nicht. Und ich glaube 2005 haben die Chinesen die Änderung in den Schulbüchern, bis dahin stand immer, in den Schulbüchern ist das einzige Bauwerk der Welt, das man vom Weltraum aus sieht, und das stand in den chinesischen Schulbüchern so drin. Man ist ja auch stolz auf seine Bauwerke. Und dann haben sie das 2005 geändert. Und jetzt ist, glaube ich, Ende 2005 jemand gekommen, der hat es gesehen. Also der war oben und hat es gesehen, und auch ein chinesischer Kosmonaut. Und jetzt ist das Problem, man müsste es jetzt wieder ändern. Das Problem war nur, der hatte fantastisch gute Wetterbedingungen. Und man müsste jetzt den Satz, der ursprünglich in den chinesischen Schulbüchern stand, man kann die chinesische Mauer vom Weltraum aus sehen, nur ergänzen mit dem, sozusagen mit der kleinen Umstandsbestimmung, wenn ausgezeichnete Wetterbedingungen herrschen. In dieser Fassung könnte er dann wieder in die chinesischen Schulbücher nächster Auflage übernommen werden. Aber das nur als kleiner Scherz am Rande. Ich habe selbst eine Luftaufnahme gesehen, wo man sie erkennen kann, jedenfalls. Drittes und letztes Kapitel und auch schon dann nah am Ende. Ich schließe nochmal an das, was Annette Zinsmeister erzählt hat über das Verschwinden der Stadtmauern und im Übrigen auch der Reichsmauern auf interessante Art und Weise im Zuge des Modernisierungs- und Industrialisierungsprozesses. Die alten Abwehr- und Austauschordnungen, das wäre eine Begründung, die wieder an die Umweltgeschichte anschließt, konnten schlicht dadurch verboten werden, dass die komplizierte, sozusagen energetische Lebensorganisation, die auf Ackerbau und Viehzucht aufbaut, durch die viel luxuriösere Lebenssituation, die durch Ausbeutung der fossilen energetischen Energien, aber eben erst ab dem 17. Jahrhundert ermöglicht wurde, als eigentlicher sozusagen kulturmaterieller Basis für die Modernisierung und für die Industrialisierung. Und in dem Sinn konnten auch tatsächlich Mauern verschwinden, Stadtmauern verschwinden, das alte Funktionsschema der Ordnung von Stadt und Land löst sich zusehends auf, wobei wir immer dazu neigen, das dann vor allem an den Städten der dritten Welt zu diagnostizieren und zu beobachten, und man natürlich einen Kollegen wie Klaus Piers nicht daran erinnern muss, dass das Ruhrgebiet ja immerhin als, das ist so eine Stadt modernen Typs, ne? Man fährt durch die Gegend ewig lang und kommt von einem Kaff ins nächste, von einem Ortsschild zum nächsten, und es ist eine Stadt. Und sie hat sich, soweit ich das verstanden habe, auch als Stadt, wo sie in manchen Atlanten schon geführt wird, etwa um den Rang der Kulturhauptstadt 2010 beworben. Also nicht jetzt nur Essen und nicht jetzt nur Bochum und nicht jetzt nur, was weiß ich, Wanne-Eickel oder Gelsenkirchen, sondern alles. Es ist eine Stadt, das ist eine moderne Stadt. Nicht Berlin, die hatten ja auch lange eine Mauer, eine alte, aus anderen Gründen, sondern eine Stadt, wo der Unterschied zwischen sozusagen städtischer und ländlicher Kultur verschwimmt, die Dörfer und Stadtteile ineinander übergehen und diese eher sozusagen differenzlose und ansonsten gern an der dritten Welt studierte Form einer neuen Stadt entsteht. Dass man dann das, was ehemals Altstadt war und wo dann meistens auch noch ein kleiner Rest der geschliffenen Stadtmauern zu besichtigen ist, musealisiert und zur Fußgängerzone erklärt, das spricht nur sozusagen dafür, dass dieser Prozess mit großer Schnelligkeit vorangeschritten ist. Auch die Reichsmauern funktionieren so nicht mehr, weil man ganz andere Medien zur Verfügung hat. In dem Augenblick, in dem ich Radio einsetzen kann, in dem Augenblick, in dem ich Telegrafie einsetzen kann, seit der optischen Signaltelegrafie, brauche ich nicht mehr Mauern bauen, um mein Informationssystem wie bei der alten Reichsmauer aufrechtzuerhalten. Also man kann dann auf die Reichsmauern verzichten und die wenigsten Staatsgrenzen haben dann eben auch noch wirklich in dem Sinn als Mauern funktioniert. Das einzig wirklich überzeugende Beispiel in der neueren Geschichte wurde im Übrigen gerade militärgeschichtlich dramatisch blamiert, nämlich die berühmte Maginot-Linie, die eben noch einmal eine richtige Reichsmauer war und die man dann schlicht im berühmten Troll de Guerre umgangen hatte, sodass diejenigen wie Jean-Paul Sartre, die als Artilleriebeobachter an der Maginot-Linie standen, knapp 2 Wochen nach Kriegsbeginn informiert wurden, dass die Deutschen schon in Paris sind. Also eine Situation, die man, wenn man sie jetzt nicht so liest, wie wir es immer schon gelesen haben, auch als die große Blamage in der letzten Reichsmauer lesen kann. Das zweite Beispiel für das Verschwinden von Reichsmauern an dieser Stelle ist natürlich der Eiserne Vorhang. Der Eiserne Vorhang, der nämlich nicht mehr Reiche voneinander abgrenzte, sondern schon etwas anderes und gleichzeitig in der Organisation dieses Aufeinanderverwiesenseins von Ideologien, die einst im Bündnis miteinander standen, noch im Zweiten Weltkrieg, dann in Konkurrenz und in den Kalten Krieg zueinander gerieten. Man muss mal fragen, wie es zu dieser Metapher gekommen ist. Der Eiserne Vorhang, das ist ja eigentlich eine Theatermetapher. Und zum Kalten Krieg gehörte auch sehr viel Theaterspiel und zu diesem eisernen Vorhang, der selten mit Mauern, häufiger mit Zäunen und Stacheldach betrieben wurde, gehörte dieses Theaterspiel nicht weniger. Mindestens so stark, dass, gestatten Sie diese Anmerkung nur am Rande, Alfred Hitchcock in seinem berühmten Torn Curtain, nicht seinem besten, aber einem recht lustigen Film, der ja in Berlin spielt, eben auch das Ganze als ein großes Theaterstück vorführen konnte, dessen sozusagen Gipfelszene in dem ganzen Film spielen alle unentwegt Theater. Der Film heißt Der zerrissene Vorhang. Und wenn Sie gucken, da gibt es zum Beispiel diesen ganzen Bus mit Ostdeutschen, die einer Fluchthilfevereinigung angehören und die jetzt überzeugend einen Bus und seine normale Besatzung spielen, während der richtige Bus hinter ihnen schon auftaucht. Da gibt es diese Höhepunktszene im Theater selbst, wo Paul Newman sich nur vor dem Zugriff der Phobos retten kann, indem er laut Feuer, Feuer ruft. Da gibt es die Konkurrenz mit der tschechischen Prima Ballerina, die den ganzen Film von Anfang bis zum Schluss sozusagen mitbegleitet und so weiter und so fort. Der Eiserne Vorhang funktioniert schon als etwas anderes. Der ist keine Reichsmauer mehr in dem Sinn, hat auch überhaupt nichts mehr mit Medien- und Informationsverteilung zu tun. Und er steht sozusagen in dieser theatralischen Metaphorik auf der einen Seite und in dem, was er real geleistet hat. Und jetzt weiß Gott nicht, Todesstreifen und die ganzen schrecklichen Elemente des Eisernen Vorhangs sehr lächerlich machen, bildet eine Art Vorgeschichte zu den Mauern, die neuerdings gerade nach dem Mauerfall, dem sogenannten nicht nur in Berlin, sondern im gesamten ost- und mitteleuropäischen Bereich neu errichtet werden. Und diese neuen, unter Anführungszeichen, Mauern oder Grenzen, es sind auch manchmal Zäune, manchmal sind es komplexe Wallsysteme mit Maueranteilen, manchmal ist es auch eine richtige Mauer. Diese Mauern könnte man nun nach der Stadtmauer, nach der Reichsmauer als sowas wie System- oder Kulturmauern bezeichnen. Systemmauern, das wäre sozusagen eine gute Beschreibung für das, was im Kalten Krieg passiert ist und was da sozusagen als Grenzordnung entwickelt wurde. Eine Ökonomie endete an dieser Systemgrenze, hinter ihr begann eine andere. Und als diese Systemgrenze nicht mehr aufrechterhaltbar war, aus den vielen Gründen, die ich jetzt nicht nochmal anführen kann, fiel eben diese Mauer auch. Und neuerdings, die signifikantesten Beispiele für neue Zäune und Mauern finden sich an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, finden sich jetzt in Israel, finden sich in Marokko zum Schutz der spanischen Enklave und so weiter, sind allemal Mauern, in denen das, was normalerweise als Austausch durch Migration und dergleichen organisiert wird, verhindert werden soll und werden legitimiert im öffentlichen Diskurs als sozusagen notwendige Mauern, Abwehrgrenzen, die sozusagen der Differenz oder die mit der Differenz zwischen Kulturen, zwischen Religionen und dergleichen begründet werden. Man müsste nun, und das habe ich ursprünglich auch vorgehabt, diese neuen Mauern vielleicht auch durch einen nochmaligen Kommentar des sehr lesenswerten Buchs von Jean-Christophe Ruffin über das Reich und die neuen Barbaren vertiefen. Dazu fehlt mir die Zeit und Ihnen vermutlich die Geduld. Und daher denke ich, wenn wir in der Diskussion noch drauf kommen, dann können wir das noch besprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.